Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, du willst zu uns reden. Du willst unser Herz erreichen. Du willst, dass das, was du uns sagst, auch in unser Leben eindringt. Dass es unser Leben bestimmt und trägt. Darum wollen wir dich bitten, dass du jetzt in unser Leben hineinsprichst. Dass du uns auf die Füße stellst durch dein Wort, dass wir hören und dann auch tun, was du sagst. Schenk uns dazu deinen Heiligen Geist, dass wir richtig hören und dass ich richtig rede. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal die Mühe gemacht haben, ich denke eher nicht, aber nehmen wir mal an, man würde es tun. Man würde auf der Straße einfach mal jemanden fragen: Du, was meinst du denn, was einen Christen ausmacht? Wie muss ein Christ sein? Und ich glaube, die meisten würden sagen, ein Christ, das muss einer sein, der Gutes tut, der Nächstenliebe übt, der sich um Menschen kümmert, vielleicht auch, der die 10 Gebote hält. Jedenfalls in diese Richtung geht das dann. Und wenn derjenige vielleicht so noch ein bisschen kirchlich sozialisiert ist oder christlich sozialisiert ist und du fragst ihn, gibt es irgendeinen Bibeltext, der dir einfällt, der besonders gut zeigt, wie ein Christ ist oder was ein Christ ist, dann würden dir vielleicht manche sagen, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So ist eigentlich ein Christ. Da ist einer unter die Räuber gefallen, der liegt auf der Straße und dann kommt dieser Samariter und hilft ihm. So muss ein Christ sein. Das ist das, was von einem Christen erwartet wird. Es ist interessant, dass es im Neuen Testament oder vor allen Dingen auch in den Evangelien manchmal so ganz gegensätzliche Geschichten gibt, die nacheinander folgen. Und heute ist es auch so, dass die Geschichte, die unser Predigtext ist, auf diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter folgt. So eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte von Maria und Martha, Lukas Evangelium Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Ich möchte uns diesen Abschnitt erstmal vorlesen. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, das Thema der Predigt ist, was Christen zu Christen macht. Einfach, was Christen zu Christen macht. Und dazu habe ich 3 Unterpunkte. Erstens, eins ist Not, den Willen von Jesus erkennen. Zweitens, eins ist Not, in der Seelsorge von Jesus zu bleiben. Und drittens, eins ist Not, sich von Jesus bedienen zu lassen. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Eins ist Not, den Willen von Jesus erkennen. Ja, so ist das in der Bibel. Da stehen sich öfter ganz unmittelbar und spannungsvoll recht gegensätzliche Geschichten gegenüber. Die Notsituation eines Menschen, der unter die Räuber gefallen ist und denen ganz selbstverständlich und selbstlos geholfen wird, das ist Not in diesem Augenblick. Aber wenn man dann meint, man habe damit Jesus schon völlig erfasst, dann täuscht man sich. Denn unmittelbar auf diese Situation folgt diese so ganz andere Geschichte von Maria und Martha. Ja, in der Geschichte dieser beiden Schwestern scheint zunächst die Situation ebenfalls unmittelbar zu sagen, was dran ist, was zu tun ist. Unerwartet kehrt diese große Gruppe, 13 Mann, 13 hungrige Gäste in das Haus der Martha ein. Die sind froh nach diesem langen, staubigen Marsch, endlich Aufnahme gefunden zu haben. Martha macht sich an das Allerselbstverständliche. Sie übt Gastfreundschaft im Orient, die Nummer 1, wenn jemand kommt, indem sie sich bis zum Äußersten für ihre Besucher einsetzt. Es gehört zum Stolz einer guten Hausfrau, wenn sie den Besuchern das Beste aus ihrer Küche vorsetzt. Und die Jünger sind glücklich und dankbar, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem hier in Bethanien auf dem Ölberg so als letzte Rast, noch als letzte Station Rast machen dürfen. Müde, staubig, hungrig, durstig wissen sie die Gastfreundschaft von Martha unbedingt zu schätzen. Sie sind dankbar, dass ihnen die Hausherrin entgegenkommt, sie herzlich begrüßt. Im kühlen Innenraum des Hauses können sie sich ausruhen, ein reichliches Mahl wird ihnen gereicht. Sie lassen sich die Bedienung der Martha gern gefallen, aber gerade dieser gastfreundlichen, gerade dieser hilfsbereiten Martha sagt Jesus nun: Hör mal zu, du, eins ist Not. Jetzt geht es darum, nicht die Schüsseln zu schwenken, sondern für mich Zeit zu haben. Für mich Zeit zu haben, sich mir zu öffnen, auf das zu hören, was ich dir zu sagen habe. Jetzt geht es darum, nicht den Bauch zu füllen, sondern jetzt geht es darum, erst mal zuzuhören. Bei dem Samariter ging es darum zu erkennen, wer sein Nächster ist und wie diesem Nächsten jetzt in der akuten Notlage geholfen werden muss. Bei Maria und Martha hingegen gilt es jetzt, diese Stunde Gottes zu nutzen, auf Jesus zu hören, sich vor seinem Leidensweg Weisung für die weitere Nachfolge geben zu lassen. Siehe, ich gehe hinauf nach Jerusalem und es muss alles erfüllt werden, was durch die Propheten gesagt ist von dem Menschensohn. Letzte Station, letzte Gelegenheit, Jesus nochmal zu hören. Der Einsatz der Martha ist ganz sicher zu respektieren. Sie macht sich viel zu schaffen, weil sie Jesus dienen will. Ja, sie will ihn wirklich dienen. Ihre Motive sind gut, aber sie verpasst den Augenblick der persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Loslaufen, das ist alles, was so vor Augen. Loslaufen und das zu machen, was sie jetzt vor Augen hat. Und sie verpasst dadurch die Begegnung, die persönliche Begegnung mit ihrem Herrn. Und deshalb ist ihre ganze Aktivität letztlich verfehlt. So kann es gehen. Man will alles tun, alles geben und es liegt trotzdem daneben. Von ihrer Warte aus verständlich, aber in dieser Situation schlimm ist, dass sie sich daran macht, sogar noch ihre Schwester Maria in ihren Irrtum mit hineinzuziehen. Zu sagen, du Maria, komm mal weg von dem Jesus, jetzt musst du erst mal Schüsseln schwenken. Jetzt geht es darum, hier den Tisch zu decken. Es geht also nicht darum, ob wir eher geschäftige oder besinnliche Typen sind. Denn beim Hören auf Gottes Wort sind und bleiben wir alle Anfänger, ich eingeschlossen bis zu meinem Lebensende. Wir brauchen dieses Hören auf das Wort von Gott. Wir brauchen es bis zu unserem letzten Atemzug. Hier gilt es aufmerksam und mit ganzem Herzen zu hören. Mit ganzem Herzen zu hören. Dazu brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit, um zu hören. Zeit, die wir uns nehmen, speziell dafür nehmen. Und konzentrierte Stille. Das Wort Gottes aufnehmen heißt nicht einfach, sich über einen Bibeltext zu informieren, sondern aus diesem Wort die Gestaltung des Lebens zu erfahren. Das, was mir Jesus ganz persönlich sagen will. Die Bibel ist das, was mir Gott ganz persönlich sagen will. Das, was mir Gott in der Bibel sagt, das will er mir ganz persönlich sagen. Deshalb zweitens, eins ist Not, in der Seelsorge von Jesus bleiben. Es gehört nun zum Eigenartigen an dieser Geschichte, dass Martha sich aufschwingt, Jesus zu belehren und zu ermahnen, wie er richtig mit Maria umzugehen habe. Sie möchte Jesus gerne Vorschriften machen. Sie tritt an ihn heran und sagt: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester so allein dienen lässt? Sag ihr doch endlich, dass sie mithelfen soll. Zeig ihr doch mal, wo der Hammer hängt. Die Martha ermahnt Jesus also, wie er mit ihrer Schwester umgehen soll. Aber genau das ist ihr grundlegender Fehler. Hier stellt die Patientin dem Arzt die Diagnose. Deshalb ist Umkehr erforderlich. Denn die Patientin kann dem Arzt keine Diagnose stellen. Martha kann Jesus nicht sagen, was er zu tun hat und wo es bei der Maria noch fehlt. Es muss genau umgekehrt sein. Der Arzt muss die Patientin behandeln. Jesus sieht, was Martha fehlt. Jesus wendet sich der Martha auch persönlich zu. Er sagt nicht nur, jetzt setz dich mal hin, sondern er wendet sich der Martha persönlich zu. Sie steht mit großem Selbstbewusstsein vor ihm, während ihre Schwester Maria demütig zu seinen Füßen sitzt und weiß, dass sie auf sein Wort angewiesen ist. Sie erkennt, dass sie von diesem Wort lebt, das Jesus spricht. Dass es um dieses Wort geht, um nicht mehr und nicht weniger, in diesem Augenblick zuallererst. Nur er kann ihr das Brot des Lebens geben, von dem er selbst gesprochen hat. Ich bin das Brot des Lebens. Mit dem Sitzen zu den Füßen von Jesus hat es ja eine besondere Bewandtnis, denn bei den Juden saßen die Schüler zu den Füßen ihres Meisters. Er prägte ihr ganzes Leben, ihr ganzes Denken und lud zur Nachfolge, zum Nachahmen ein. Maria hat sich also Jesus zum Lehrer ihres Lebens gewählt. Ihm wollte sie hören, von ihm wollte sie lernen. Sie wusste, er hat das maßgebende Wort für mich. Das Wort, das zum Leben führt. Es geht also nicht um eine Flucht in die Innerlichkeit. Nicht um ein Ausweichen vor Herausforderungen des Dienstes, so um ein frommes, beschauliches Leben. Sondern es geht um die Demut, dass wir uns als Menschen zunächst von Gott dienen lassen müssen. Egal, was wir sind. Egal, was unser Berufsleben ausmacht, egal, wie voll unser Terminkalender ist oder erst recht dann von Gott dienen lassen, zuerst von Gott dienen lassen müssen, bevor wir anderen beziehungsweise Gott dienen können. Martha gleicht dem übereifrigen Kind, das seinen Auftrag hört und jetzt laufe ich los und jetzt mache ich das, was ich vor Augen habe, was mir wichtig ist und überhaupt nicht zuhört. Hier muss ermahnt werden, hör doch erst einmal richtig zu. Sonst tust du das völlig Verkehrte. Solche Leute gibt es zu allen Zeiten, auch unter uns Christen. Sie sind sehr aktiv und meinen es wirklich gut und wollen wirklich dem Herrn dienen. Aber ihr blinder Eifer schadet nur. Er führt nicht zum Ziel. Er führt am Ziel haarscharf und manchmal ist das leider auch das Entscheidende vorbei. Bei Martha handelt es sich weniger um Blinden als um Taubeneifer. Denn sie hört wegen ihres Eifers nicht das Wort von Jesus. Wir haben deshalb Maria als Vorbild bitter nötig. Denn wie Martha hetzen wir von einem Termin zum anderen, von einem Thema zum anderen, von einer Aufgabe zur anderen. Wir sammeln regelrecht Termine in unseren Terminkalendern. Und mir geht's selber manchmal so, ich weiß das. Und dann schaue ich mir meinen Terminkalender an und sage, es ist alles zugeballert. Ich habe ja keinen Abend mehr. Ich habe ja überhaupt keine Zeit mehr. Und Jesus sagt, du, leg mal deinen Terminkalender beiseite, du, jetzt bin ich da, jetzt will ich mit dir reden, jetzt will ich dir zeigen, was Sache ist für dich, was wichtig ist für dich. Manchmal ist es wirklich nötig, den Terminkalender einfach beiseite zu legen. Uns fehlt es oft an hingebungsvollen Hören auf das, was Gott mir sagt und dann auch beten, dieses Hören in ein Beten übergehen zu lassen, für unseren Dienst und für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Aber vor allem die Ausrichtung, das Hören auf Gottes Wort als Mitte unseres Lebens. Und dazu möchte ich nochmal ganz besonders einladen. Ich weiß, dass sich viele Christen damit schwer tun. Ja, Gottesdienst, Hauskreis, beten, das ist ganz wichtig. Aber wirklich das Wort von Gott ins Herz nehmen. Mir selbst persönlich zusprechen lassen. Mit diesem Wort täglich leben. Das fällt manchem auch schwer. Aber gerade dazu lädt Jesus ein. Du, nimm dir das Wort vor, denn es ist mein Wort an dich, mein Wort heute für dich. Und wenn du dieses Wort gehört hast, dann weißt du auch, was dran ist für dich. Auch unser Gottesdienst hat ja zwei Seiten. Gott dient uns und wir dienen Gott. Wenn wir unser ganzes Leben als Gottesdienst verstehen, wie es Martin Luther einmal gesagt hat, bleibt die Frage, wie es um die Rangfolge unseres Gottesdienstes steht. Der Dienst Gottes an uns hat auf alle Fälle den Vorrang vor unserem Dienst für Gott. Zunächst kommt Gottes Dienst an uns. Unser Dienst für Gott wurzelt im Dienst Gottes an uns. Der rechte Gottesdienst besteht nicht darin, dass wir unablässig im Dienst Gottes stehen. Das ist nicht der tolle Mitarbeiter, der ständig für die Gemeinde aktiv ist, sondern dass wir uns Zeit nehmen, uns von Gott dienen zu lassen. Der tolle Mitarbeiter ist der, der danach fragt, Gott, was hast du heute mit mir vor? Der sich Zeit nimmt dafür. Der sagt, das ist die Nummer eins, dass ich auf Gott hören will. Und bevor ich nicht gehört habe, will ich gar nichts tun. Gott dient uns, er schenkt uns seine Gaben, damit wir dann auch ihm dienen können. Eben hat Corinna von dieser Jobbörse gesprochen. Ich möchte dazu noch mal was sagen. Diese Jobbörse dient nicht in erster Linie dazu, dass wir sagen, hey, wo habe ich noch 5 Minuten Zeit in meinem Terminkalender? Kann ich den Dienst auch noch übernehmen? Sondern diese Börse dient zu zweierlei. Zum Ersten, ich darf mich orientieren, was für Dienste in unserer Gemeinde noch zu vergeben sind. Und da sind wir wirklich, dass wir fragen, ja, wer könnte denn diesen Dienst übernehmen? Aber er dient auch dazu, dass ich mit diesen Dingen, die mir da vor Augen stehen, ins Gebet gehe und einfach sage, du Herr, du siehst schon denjenigen und diejenige, die diesen Dienst übernehmen sollen. Vielleicht bin ich's, aber ich möchte zu dir kommen, ich möchte dich fragen, was siehst du für mich? Also nicht Jobbörse angucken, 10 Minuten Zeit habe ich dafür, mache ich, sondern zu fragen, welchen Dienst siehst du für mich? Und vielleicht muss ich ja einen Dienst abgeben, den ich bisher getan habe, um diesen Dienst zu übernehmen, den mir Gott ganz neu zeigt. Das hat was mit Stille zu tun, mit Zeit und mit Gebet. Wir sind also ganz und gar angewiesen auf den Dienst Gottes an uns, wenn wir Gott dienen wollen und sollten uns dem niemals verschließen. In unserer Zeit mit ihren 1000 Stimmen, die uns umgeben, sind wir schwerhörig und auch oft hörmüde geworden. Aber man kann nicht Christ sein, ohne zu hören. Nur wer hören kann, kann auch empfangen und nur wer empfangen kann, kann auch weitergeben. Der moderne Mensch fürchtet angesichts seiner Hektik die Stille, weil er sich hier der Leere und Verlorenheit seines Lebens angesichts der Ewigkeit Gottes besonders bewusst wird. Vielleicht ist das der Grund, wenn man so in der Straßenbahn, in der U-Bahn, in der S-Bahn sitzt oder so über die Einkaufsstraßen geht, dass man so oft Menschen sieht, die so diese Knöpfe im Ohr haben und ja und sich manchmal vielleicht auch zuballern lassen, weil sie das eine Geräusch nicht hören wollen und es übertönen wollen mit dem anderen. Ich möchte das jetzt nicht grundsätzlich sagen. Ich kenne auch Leute, die in ihrem MP3-Player die Hörbibel haben und die Hörbibel hören oder Lobpreismusik und sich ganz auf Gott besinnen, wenn sie das machen. Aber es sind schon viele Leute, die sich damit einfach zuballern. Menschen fliehen die Stille. Deshalb gleichen Menschen manchmal einem Auto, das wegen Treibstoffmangels liegen geblieben ist. Es gilt in der Begegnung mit Jesus und seinem Wort aufzutanken. Nimm dir Zeit und tank auf. Nimm dir wirklich Zeit zu hören und tank auf. Viel zu schaffen machen sich heute die meisten Menschen. Es gilt als Ehrensache, beschäftigt zu sein. Es gilt als Ehrensache, einen vollen Terminkalender zu haben. Die Frage ist nur, wem wir damit dienen. Und das ist eine wichtige Frage. Gilt unser Dienst, und vielleicht solltest du mal den Terminkalender aufschlagen und einfach mal durchgehen, gilt dieser Dienst, den ich da tue, vor allem mir selbst, meinem Ehrgeiz, vielleicht auch meinem Wunsch, mehr zu verdienen, es zu etwas zu bringen, Karriere zu machen, dem Verlangen von anderen bewundert zu werden, oder dient dieser Dienst wirklich dem, was mir Gott gesagt hat, was er mir gezeigt hat, was er mir deutlich gemacht hat? Man kann ja vielleicht auch mal streichen, alles so mal so rein prophylaktisch, muss ja nicht dann richtig sein, aber mal so, um es mal vor Augen zu haben, nur alles streichen, was nicht diesem Ziel dient. Was Jesus für mich sieht, was er mit mir vorhat. Wird interessant, kann ich euch verraten. Wenn sich unser Leben nur um uns selbst dreht, wird es eng und krank. Dann haben wir nur uns selbst im Blick, aber nicht das, wozu uns Jesus Kraft geben will, wo uns Jesus durchtragen will. Jesus sagt unmissverständlich, eins ist Not. Alle anderen Dinge sind zweitrangig. Alle Dinge sind zweitrangig. Eins ist Not. Alle die Dinge, die wir uns manchmal als besonders wichtig hinstellen, unseren Beruf, bestimmte Sport, Freizeitgestaltung, was weiß ich auch immer, das sind sicher Dinge, die uns Gott gönnt. Es ist ja nicht so, dass Gott uns das verbietet. Gott verbietet auch der Martha nicht, ihre Schüsseln da zu tragen. Das ist nicht der Punkt, aber die Frage ist, was ist die Nummer eins? Was kommt vorher, was kommt vor allem? Und was soll in erster Linie unsere Zeit beanspruchen? Es gibt viele Dinge, die unser Leben lebenswert machen, aber sie sind nicht das Leben. Es ist schon absurd, wie viele zahllose Dinge uns beunruhigen. 1000 Probleme machen uns Sorgen. Wir zerbrechen uns den Kopf um die geringfügigsten Kleinigkeiten, um alles Mögliche in der Welt. Nur eins macht vielen und mir manchmal auch keine Not, die ewige Rettung, das Ziel bei Jesus. Ist das die Nummer eins in unserem Denken, die Nummer eins bei allem, was wir tun, was wir anpacken? Deshalb kommt drittens, eins ist Not, sich von Jesus bedienen zu lassen. Die alten Griechen haben gesagt, Mensch, erkenne dich selbst. Die Römer sagten, Mensch, beherrsche dich selbst. Die Moslems sagen, Mensch, heilige dich selbst. Und die Buddhisten sagen, Mensch, versenke dich selbst. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Darin unterscheidet sich der christliche Glaube grundlegend von all den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, die es in dieser Welt gibt. Der christliche Glaube beruht auf 5 Buchstaben. Gestern haben wir es auch im Referat in Tor zur Bibel gehört. G-E-T-A-N. Getan. Christlicher Glaube, getan. Während alle menschlichen Weltanschauungen, Ideologien und Moralgesetze auf 3 Buchstaben beruhen, nämlich T-U-N. Tun. Tun oder getan? Das ist hier die Frage. Das ist die entscheidende, die notwendige Frage. Wovon lebst du? Von tun oder getan? Ich gebe es ganz offen zu, ich lebe oft von Tun. Mir geht es oft so, dass ich mich in dieses Tun reinschieben lasse. Und dann wieder merke, Mensch, ich kratze ja auf dem letzten Zahnfleisch. Das kann es ja nicht sein. Das geht ja ganz weit weg von dem, was eigentlich Not tut, was eigentlich dran ist. Also, schau auf Jesus, dann siehst du, was getan ist. Der Wert des Menschen bemisst sich entgegen dem Trend unserer modernen Welt nicht nach dem, was er leistet, sondern nach dem, was er von Gott empfängt. Der Wert des Menschen bemisst sich bei Gott nicht nach dem, was er leistet, sondern von dem, was er von ihm empfängt. Menschen versuchen immer wieder die Rechtfertigung ihres Lebens aus ihren Taten herzuleiten. Ob ein Politiker jetzt im Wahlkampf hier, Kommunalwahl, oder ein Vereinsvorsitzender in seinem Rechenschaftsbericht, ist ja toll, wenn sich Leute dafür hergeben. Das ist ja wirklich eine schwere Aufgabe, die auch viel Zeit kostet. Oder ein Unternehmer durch seine positive Jahresbilanz. Das sind sicher alles wichtige Dinge. Aber selbst in so alltäglichen Redewendungen wie der hat sich seinen Schlaf wirklich verdient, kommt das noch zum Ausdruck, dass man sagt, wer tut, der gilt was. Wer tut, der ist was. Und Gott sagt, nee, du, wenn du hörst, bist du was. Wenn du dich bedienen lässt, dann bist du was. Bei mir bist du was, wenn du dich beschenken lässt. Die Bibel wertet die menschliche Arbeit und Leistung keineswegs ab. Aber sie zeigt sehr deutlich, dass darin nicht der Wert des Menschen und auch nicht die Begründung des christlichen Lebens besteht, sondern Christen leben allein davon, was sie von Jesus empfangen. Das soll uns vor allem wichtig sein. Was will Jesus dir heute schenken? Das ist die Frage für jetzt. Was will Jesus dir heute schenken? Was brauchst du gerade jetzt in deiner Situation? Vielleicht auch in der Situation, mit der du nicht fertig wirst. Was will dir Jesus zeigen jetzt, wie du mit deinen Sorgen umgehen kannst? Wie dich im Blick vielleicht auch den Weg deiner Kinder, deiner Enkel, deiner Ehe oder was auch immer, deines Arbeitsplatzes bedrücken. Es sind gewiss viele Fragen, die dein Herz anrühren und dir immer wieder deine eigene Ohnmacht zeigen. Wir erkennen sehr rasch, dass es mit unserer Leistung ohnehin nicht weit her ist, aber dann betäuben wir uns wieder, ballern uns wieder zu mit Terminen und dann sind wir wieder gut. Aber du darfst Kraft gewinnen durch die Begegnung mit Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sagt Jesus. Kommt her zu mir. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir findet ihr Kraft und Ruhe. Diesen Ton hat Maria aus den Worten von Jesus herausgehört. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Weg nach Jerusalem über Bethanien, wo Maria und Martha gewohnt haben, war der Weg ans Kreuz, der Weg ins Leiden. Der Weg dahin, dass Jesus sagt, du bist mir wichtig, für dich gehe ich auch in den Tod, für dich lasse ich mein Leben. Lass dir das doch gefallen, lass dir das doch endlich schenken. Lass dir schenken, dass ich alles für dich tue. Auch für deine Sorgen gehe ich da in den Tod. damit du mit deinen Sorgen zu mir kommen kannst, mit deiner Schuld zu mir kommen kannst, mit all den unaufgearbeiteten Dingen zu mir kommen kannst. Das ist doch alles. Ich gebe doch alles für dich. Das ist die Perspektive des Evangeliums, die Maria eine so tiefe Freude geschenkt hat, dass sie darüber alles andere vergessen hat. Jesus will die Martha in ihrer Aktivität nicht verurteilen. Er wertet ihren Dienst nicht ab, aber er sagt ihr das Entscheidende. Auch du lebst von meinem Wort. Auch dir hilft aller Dienst nichts, wenn er nicht aus der Stille und aus der Begegnung mit mir kommt. Es geht dabei nicht um den Rückzug in die fromme Innerlichkeit oder die Flucht vor den Aufgaben dieser Welt. Es geht erst recht nicht darum, sich gegenüber der rauen Zukunft und Zugluft dieser Zeit ängstlich zu vermummen. In der Stille vor Gott darfst du schwierige Menschen und Situationen im Gebet vor Gott bringen und ihnen so offener begegnen. Du darfst einfach sagen, du, so sieht das aus, ich komme damit nicht klar. Ja, wie es im Psalm 23 heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da sind die Schwierigkeiten meines Lebens, die mich überwälzen wollen. Aber Jesus, du bist da. Du bist der Stärkere. Du bereitest vor mir diesen Tisch. Ich kann mich ausruhen, ich kann mich hinsetzen, ich kann darauf warten, ich kann darauf hören, was du mir zu zeigen, zu sagen hast, damit ich diesen Herausforderungen begegnen kann. Die werden mich nicht überwälzen, weil zwischen mir und denen noch dein Tisch steht. Du darfst deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Angehörigen Gott anvertrauen und dadurch das rechte Maß dafür bekommen, was sie wirklich brauchen. Du darfst die Probleme des Tages von Gott her sehen lernen und so gelassener entscheiden und abwarten. Sinnvoll in die Stille zu gehen, heißt deshalb auch nicht, sich die Zeit zu vertreiben und Zerstreuung zu suchen, sondern seine Zeit auf Gottes Ewigkeit abzustimmen. Nach dem Wort des Psalmbeters, Psalm 31, Vers 6, meine Zeit steht in deinen Händen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.